habe ja gedacht, ich bereite mich ordentlich auf eine Predigt vor und dann, ne, so läuft das irgendwie. Aber man sollte immer mit dem Heiligen Geist rechnen. Als ich vorhin reinkam, habe ich nur so ein paar Fetzen am Rande mitgekriegt über die Anzahl derjenigen, die heute hier sind. Und der Heilige Geist hat in der Lobpreiszeit zu mir gesprochen. Und ich weiß auch jetzt noch nicht genau, was ich sagen werde. Ich weiß auch noch nicht, ob es diese Predigt in der Form geben wird oder nicht. Aber ich habe eine Frage vom Heiligen Geist, von Jesus auf dem Herzen an euch. Glaubt ihr eigentlich noch, dass hier was passieren wird? Inwieweit glaubt ihr, dass hier was passieren wird? Das ist die Frage, die mir auf dem Herzen brennt, die ich gehört habe. Oder die Aufforderung auch, ihm ganz zu vertrauen, sie wirklich mal dieses Herz, euer Herz hinzuhalten und sagen, okay, prüf mich da mal, ob ich wirklich glaube, dass diese Reihen gefüllt werden oder ob ich das nur noch so vor mich hin sage, wie die SPD kurz vor der Bundestagswahl. Ich weiß, das ist ein fieser Vergleich, aber das hier, das ist nicht die SPD kurz vor der Bundestagswahl. Das ist das Haus Gottes. Und wir haben einen Gott. Wir haben einen Gott, der groß ist. Wir haben einen Gott, der die Welt geschaffen hat. Wir haben einen Gott, der diese Welt und dieses Lauenburg und die Leute hier und euch von ganzem Herzen liebt. Und wir haben einen Gott, der in der Lage ist, alles zu tun. Jesus hat zu seinen Jüngern kurz vor der Himmelfahrt gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Predigt ihnen das Evangelium, lehret sie zu halten, alles, was ich euch getan habe. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Und diese paar People haben sich aufgemacht. Nicht, weil sie einen Befehl hatten und dann aus menschlicher Kraft gehandelt haben, sondern weil Jesus gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht. Und durch den Heiligen Geist hat er uns das gegeben. Und die Frage ist, und deswegen würde ich, dass wir gleich einen Moment einfach wirklich still sind vor Gott. Wirklich den Heiligen Geist wirken lassen. Ich werde ihn gleich ganz bewusst einladen. Und dann unsere Herzen ihm hinhalten und wirklich mal mit ihm gemeinsam über diese Frage nachdenken. Glaube ich, dass es eines Tages mit Gottes Hilfe, eines nicht allzu fernen Tages, möglich sein wird und nötig sein wird, diesen Tisch aus dieser Ecke zu verbannen, weil hier Stühle hin müssen, damit Leute hier reinpassen? Oder glaube ich das nicht wirklich? Und wenn du für dich in deinem Herzen merkst, ich muss mir die Frage auch stellen, weil ich ja auch schon seit Jahren zu euch komme, und wenn du in deinem Herzen merkst, eigentlich glaube ich das nicht wirklich, dann ist es Zeit, sich mal anzugucken, wie groß ist denn mein Gottesbild? Und muss ich da vielleicht umkehren? Muss ich da vielleicht umkehren und neu sagen, okay Gott, ich sehe das, die Fakten sprechen eine deutliche Sprache. Hier sind weniger Leute, aber du bist größer. Und ich will nicht auf die Umstände gucken, sondern auf das, was dir möglich ist. Du hast die ganze Welt geschaffen. Du hast weltweit über 2000 Jahre mehrere Milliarden Menschen zu dir gezogen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns an dem Punkt wirklich mal vor Gott stellen. Und das möchte ich jetzt tun mit euch. Wir nehmen uns Zeit dafür. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst. Als der Geist der Wahrheit, als der Geist der Ermutigung, aber auch als der von Sünde überführt, wo unsere Herzen vielleicht dir nicht vertrauen. Bitte ich, dass du kommst und redest, zu jedem Einzelnen, jeder Einzelnen. Komm, Heiliger Geist. Ich werde jetzt einen Moment wirklich der Stille haben und danach ist die Möglichkeit für euch. Ich sag dann, wenn ich denke, dass es dran ist, wirklich ja laut oder leise mit Gott über diese Punkte zu reden. Wenn ihr merkt, ihr müsst umkehren, ist hier der Raum dafür. Wenn ihr merkt, euer Herz ist da völlig in Ordnung mit Gott, dann freut euch drüber. Komm, Heiliger Geist. Ihr habt das sicherlich schon gehört. Diesen Spruch, der in christlichen Kreisen rumgeht. Und ich wünschte mir, wir würden ihn, mich eingeschlossen, ernster nehmen. Wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Wenn ich hier vorne jetzt dieses Banner hochhalte, um mir und euch, uns allen deutlich zu machen, um wen es geht, um Jesus.
Frage ist,
an welchen Jesus glaube ich? Welches Bild von Jesus habe ich im Kopf? Ich weiß, dass irgendwann vor 2 Jahren am ersten Tag des Jahres, der Sonntag war, Friedemann eine Predigt gehalten hat, die mir die Augen geöffnet hat. Wo ich dachte, ja, ich glaube, ich muss mein Bild über Jesus, an den ich glaube, verändern und revolutionieren. Ich weiß nicht, wem von euch, wenn ihr an Jesus im Gebet denkt, dieses Bild des in einem grauen Gewand gekleideten Menschen mit langem, wallendem Haar und braunem Bart und Jesuslatschen, der mit seinen Jüngern durch Israel zieht, eine freundliche, aber klare Ausstrahlung hat, vor Augen ist. Diesen Jesus, der so ein bisschen dem Jesus der Kinderbibel entspricht. Ist das der Jesus, der jetzt für uns relevant ist? Ich frage euch das ganz bewusst. Ich improvisiere jetzt und wenn das hier ein bisschen holprig wirkt, bitte ich schon mal Voraus um Vergebung. Schade, dass ich das hier irgendwo abstellen kann. Außer so. Ich würde sagen, Gott hat mich an diese Predigt erinnert und an den Bibelvers dazu. Das ist in Offenbarung 1. Ab Vers 9, ich lese mal. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatra, Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und jetzt kommen die Verse, die relevant sind. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einer, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet und seine Stimme wie ein großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Was ein krasser Unterschied zu dem Jesusbild, das man allgemein in kirchlichen Gemälden sieht oder in Kinderbibeln oder in Jesusfilmen, wo ein Jesus durch die Gegend läuft und dabei dauernd Bibelverse zitiert. Was für ein krasser Unterschied zu einem Jesus, der lieb und kraftvoll, aber harmlos manchmal rüberkommt. Was für ein Unterschied ist das? Worte, die Johannes benutzt, um irgendwas zu beschreiben, was er gar nicht richtig erfassen kann. Das, was er gesehen hat, war Jesus, der Auferstandene und der Lebendige. Aber er sah nicht aus, wie er ihn kannte. Aus Jerusalem, aus Israel. Und es ist der Johannes, der so vertraut mit Jesus war, dass er sich an ihn angelehnt hat beim Essen, der ganz nah an ihm dran war, der in seinem Evangelium, ohne seinen Namen zu erwähnen, weil er war da wohl demütig genug für, von seinem Lieblingsjünger sprach. Man kann sagen, Johannes war wahrscheinlich einer der, wenn nicht sogar der Jünger, der Jesus am allertiefsten, innigsten und besten kannte in seiner Erdenzeit. Jetzt sieht er Jesus wieder. Und eigentlich ist das wahrscheinlich ein ganz großer Wunsch von ihm, weil er Jesus wirklich geliebt hat, immer tiefer Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und als er ihn sieht, ist seine Reaktion nicht, dass er ihn um den Hals fällt, weil das kann er gar nicht. Er fällt um wie tot. Von der Machtfülle, von der Aura geblendet, die von Jesus, dem auferstandenen König, ausgeht. Ich möchte da ganz kurz ein bisschen drauf eingehen, auf die Symbolik. Er war gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Das ist das Zeichen der Hohepriesterschaft. Jesus, unserer Hohepriester im Himmel, der für uns eintritt, der unsere Sorgen und Nöte besser kennt als irgendwer sonst und der direkt vor Gottes Thron für uns eintritt. Das Zeichen der Hohepriesterschaft. Sein Haar war wie weiße Wolle, wie Schnee. Es heißt nichts anderes als zur damaligen Zeit Weisheit und unendliche Weisheit. Weißes Haar galt als was Ehrenvolles. Nicht wie heute, wo man sagt, ach, die Alten. Lass sie mal reden. Nein, weißes Haar. Und der Jesus wird dargestellt als jemand, der weise ist, über alle Maßen. Und weißes Haar steht für Reinheit. Aber was mehr beeindruckt ist, seine Augen waren wie Feuerflammen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir unserem Jesus in seinem Auferstehungsleib, so wie er hier mit den, ich glaube, unzureichenden Worten Johannes wiedergespiegelt wird. Ich könnte es wahrscheinlich noch viel schlechter beschreiben, aber ich glaube, auch Johannes konnte das nicht ganz erfassen, was er gesehen hat. Das merkt man, das zieht sich durch die ganze Offenbarung durch, dass er versucht, mit seinen Worten das Unbeschreibliche, was er gesehen hat, so gut wie irgend möglich wiederzugeben. Stellt euch einen Jesus vor, dessen Augen sind wie Feuerflammen. Ich glaube nicht, dass ich ihm in die Augen schauen könnte. Dieser Jesus, dessen Blick alles durchdringt, dieser Jesus, dessen Blick bis in die tiefsten Tiefen geht, bei jedem Menschen, dieser Jesus ist Herr dieser Gemeinde. Dieser Jesus lebt in uns. Und möchte durch seinen Heiligen Geist, durch uns, auf die Menschen wirken und schauen und sie mit seinen Augen, die alles sehen, anschauen können. Stellt euch vor, wir hatten das gerade am Dienstag, am prophetischen Trainingsabend, dass jemand von euch irgendwo sitzt, und der Heilige Geist, der alles sieht, sagt dir, der Mensch, der dir gegenüber sitzt, hat große Eheprobleme. Geh und sag ihm das. Frag ihn, ob das sein kann. Und nun stellt euch vor, derjenige reagiert darauf, sagt, woher weißt du das? Du kennst mich gar nicht. Gott möchte die Menschen erreichen. Stell dir vor, wie er reagiert, er weiß sofort, das ist übernatürlich. Das kannst du gar nicht wissen. Aber es ist der Blick Jesu auf die Menschen, der alles kennt. Und wenn er das macht, dann nicht, um ans Licht zu zerren, um jemand bloß dastehen zu lassen, peinlich, irgendwie vorführen, sondern immer mit einem Zweck, um zu heilen, um zurechtzubringen, um diesen Menschen zum Beispiel zu erreichen. Die Frage ist, sind wir offen dafür, dass Gott sowas tun kann? Sind wir offen dafür, dass der Jesus, der einen klaren Blick hat wie Feuerflammen, durch uns schauen darf auf die Menschen und wir reagieren auf das, was er uns zeigt? Nur so als Beispiel. Seine Augen wie Feuerflammen, seine Füße wie Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet. Gar nicht zu beschreiben, was er da sieht. Es muss eine unbeschreibliche Macht und ein unbeschreiblicher Glanz ausgegangen sein von diesem Jesus, von dem Auferstandenen. Seine Stimme wie ein großes Wasserrauschen. Das war nicht ein sanftes Reden. Sein Reden hatte Macht. Ein Wasserrauschen. Stellt euch vor, ich habe das nur im Film gesehen, ich war leider nie dort, aber ich würde es gerne mal. Ihr steht an den Niagara-Fällen. Stand von euch irgendjemand schon mal an irgendeinem Wasserfall? Ja? Wenn man direkt dran steht, kann man sich da irgendwie vernünftig bei unterhalten? Nein. Warum nicht? Weil es so unglaublich laut ist, dieses Wasserrauschen, dass es alles andere an Gesprächen wegfegt durch den Lärm, durch das Rauschen. Und stellt euch vor, dieser Jesus, dessen Stimme ist wie ein großes Wasserrauschen, der Auferstandene ist Herr dieser Gemeinde. Christushaus in Lauenburg. Er ist Herr dieser Gemeinde. Und er lebt in jedem Einzelnen von euch, von uns. Und es kann sein, und da dürfen wir mit rechnen, ja, da müssen wir mit rechnen, da würde Jesus auch gern, dass wir damit rechnen, dass er durch uns redet und seine Worte, die er reden will durch den Heiligen Geist, durch uns, die werden diesen Effekt haben. Das ist das, was er möchte. Er möchte, dass seine Worte durch uns diesen Effekt haben, wenn wir ihm das erlauben, dass es in die Herzen der Menschen so geht, dass es alles andere, alle Zweifel, alles, was sonst geredet wird, an was sonst gedacht wird, über Gott übertönt. Und die Frage ist nicht, kann ich das? Habe ich noch nicht erlebt bisher? Ist das möglich? Sondern, will ich das? Lasse ich das zu? Lasse ich das zu, dass Gott so an mir wirken und arbeiten kann, Dinge ausräumen kann, wenn es darum geht, wir haben vorhin gesungen, Heiligung ist das, was ich möchte, was ich mir ersehne, was Jesus in mir finden will. Wenn das ist der Punkt, um den es unter anderem geht. Jesus möchte durch uns und in uns wirken. Heiligung ist ein Teil davon, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und sagen, und nicht nur sagen, was man oft und leicht tut, auch ich, sagen und meinen, du hast mein Herz und du kannst damit wirklich machen, was du willst. Ja, dann muss ich auch damit rechnen, dass mir im Café plötzlich so eine Situation vorkommt. Da muss ich auch bereit dazu sein. Und da ist die Frage, bin ich? Das muss ich mich selber fragen. Ich bin ein Schisser, wenn es darum geht, fremde Leute anzusprechen. Wirklich. Ich kenne Leute, die haben die Gabe der Evangelisation. Die sprechen alle naselang mit irgendwelchen wildfremden Menschen und sind mit denen in 60 Sekunden beim Evangelium. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Aber das ist der Heilige Geist, der das tut. Ich muss das vielleicht auch gar nicht. Aber die Frage ist, habe ich die grundsätzliche Bereitschaft, auch wenn ich bibber und zitter, dass Jesus in mir tun kann, was er will. Und dann auch zu sagen, okay, das ist zwar nicht wirklich das, was ich will, aber ich weiß, du willst es. und ich bin bereit, dich durch mich reden zu lassen. Den auferstandenen Herrn, dessen Stimme ist wie Wasserrauschen. Und wenn du selbst denkst, ich bin nur so ein kleines ängstliches Mäuschen und ich kann das doch gar nicht. Es gab mal so eine Satire. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Ihr kennt den MGM-Löwen, ne? Diesen Filmlöwen. Das kommt immer in dem Logo, dann brüllt er einmal schön vom Anfang des Films. Und man sah dieses kleine Mäuschen in diesem Filmsatire, das genau in diesem Logo erschien. Und dann dieses kleine Mäuschen. Das ist durch Jesus möglich. Vielleicht siehst du nicht aus wie ein Löwe, du fühlst dich nicht wie ein Löwe, du fühlst dich wie ein Mäuschen, du möchtest vielleicht weglaufen, denkst, oh, ausgerechnet ich. Aber äußerlich nur bist du ein Mäuschen. Aber in dir lebt der Löwe aus dem Stamme Juda, der auferstandene Herr, dessen Stimme ist wie Wasserrauschen, dessen Blick ist wie Feuerflammen, dessen Füße sind wie glänzendes Gold, was auch heißt, nicht wir müssen bereit sein zu gehen. Füße stehen für gehen. Sondern er ist bereit zu gehen. Und wenn wir ihm erlauben, dann geht er durch uns. Nicht wir müssen uns anstrengen. Wir müssen nur bereit sein. Wir müssen nur bereit sein. Er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Die 7 Sterne stehen für die 7 Gemeinden. Wenn ich das jetzt mal runterbreche auf Lauenburg, dann hält er einen kostbaren, wunderschönen Stern. Und wenn man gucken würde, was draufsteht, dann steht der Name Christushaus Lauenburg da drauf. Und den hält er in seiner Hand. Nicht ihr seid verantwortlich dafür, dass es in dieser Gemeinde vorangeht. Er ist der Chef, er ist das Haupt dieser Gemeinde. Er hält diese Gemeinde, diesen wunderschönen, funkelnden Stern in seiner Hand. Und lass dir von deinem eigenen Erfahrung, von dir selbst oder von anderen nicht einreden, dass das ein kleines Stückchen Rost ist, was er in der Hand hält, weil du es vielleicht so erlebt hast. Jesus sieht euch als einen wunderbaren, funkelnden Stern, den er in dieser Hand hält. Und er ist gerne Haupt dieser Gemeinde. Und er möchte mit euch Geschichte schreiben in dieser Stadt. Auch wenn ihr denkt, wer sind wir denn schon? Wir sind alle irgendwie 50 over, über 50. Oder älter. Aber das hat Jesus noch nie interessiert. Ihr wisst, was er zu Jeremia gesagt hat. Da war das der umgekehrte Fall. Sag nicht, ich bin zu jung. Sondern tu, was ich dir gesagt habe. Geh los. Vertrau mir einfach. Und zu euch würde er vielleicht sagen, sag nicht, ich bin zu alt, zu schwach, zu krank, zu unbedarft, zu sonst was. Weil damit machen wir genau den Fehler. Wir gucken auf uns. Wir gucken auf uns und unsere begrenzten Möglichkeiten. Aber wo wir gucken müssen, das ist unsere Blickrichtung. Jesus. Er und niemand sonst. Wenn er uns einen Auftrag gibt, dann erwartet er nicht, dass wir mit unseren Möglichkeiten losgehen. Dann wird er noch nicht mal sagen, geh mit deinen Möglichkeiten los. Dann erwartet er nur, dass wir sagen, okay, Jesus, du darfst in mir tun, was du willst. Der auferstandene Herr, dessen Haar weiß ist wie Schnee, dessen Brust gegürtet ist mit Gold, dessen Augen sind wie Feuerflammen, aus seinem Mund geht deine Stimme wie großes Wasserrauschen. Die 7 Sterne hatten wir schon und er hat auch diesen Stern dieser Gemeinde in seiner Hand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Ihr kennt das aus einer anderen Stelle in der Bibel. Was macht ein scharfes, zweischneidiges Schwert? Es trennt Wahrheit und Lüge, Mark und Bein. Mitten in den Gedanken schafft es Klarheit. Ein scharfes, zweischneidiges Schwert ist nicht wischiwaschi. Und das möchte Jesus durch uns tun können. Dass wenn wir ihn reden lassen, dass es in die Herzen derjenigen dringt, mit denen wir reden. Und auch da, vielleicht hast du es in der Vergangenheit immer wieder erlebt, du hast geredet und geredet und geredet und passiert ist weniger als nichts. Vielleicht, und das kann ich nicht beurteilen, aber zumindest mal spekulieren, war der Fehler, du hast geredet und nicht er. Manchmal, das mache ich als Erfahrung, ist es sinnvoll, lieber einmal mehr zu schweigen und zu warten auf den Moment, wo einem der Heilige Geist ganz klar sagt, jetzt ist der Zeitpunkt da, zu reden. Und wenn du dich fragst, wie höre ich das? Wie nehme ich das wahr? Und ich habe diese Erfahrung nicht, dass ich weiß, jetzt ist die Zeit zu reden. Dann kann ich nur sagen, dann ist es Zeit für dich und auch für mich, dass wir uns mehr in die Gegenwart Gottes begeben und lernen, seine Stimme zu hören, indem wir in seinem Wort lesen, uns ihm wirklich aussetzen und von ihm geprägt werden. Ich weiß nicht, inwieweit das hier zutrifft. Ich möchte auch keine Klischees bemühen, aber ich weiß, dass es verschiedentlich sein kann. Manche Leute, auch die Christen, gucken sonntags lieber den Tatort, als dass sie sich nochmal hinsetzen und Bibel lesen. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man denn nun auf den Tatort steht, dass man den auch mal guckt, vielleicht auch jeden Sonntag. Aber die Prioritäten müssen stimmen. Und damit predige ich mir jetzt selber. Die Prioritäten müssen stimmen. Räume ich der Beziehung zu Gott einen größeren Stellenwert ein, als der Beziehung zu meinem Ehepartner, zu meinen Kindern, zu meinen Enkeln, zu meinen Arbeitskollegen oder sonst was? Das ist die Frage, die ich mir stellen darf und die ich mir auch stellen muss. Ist Jesus das, was er hier ausstrahlt, auch für mich, der machtvolle, unbesiegbare König, den selbst der Tod nicht halten konnte, der eine Ausstrahlung hat, die man kaum aushalten kann, vor Ehrfurcht? Ist es mein König? Ist der auch wirklich mein König? Oder nur ein guter Freund unter ferner Liefen? Unsere Priorität gehört ihm. Und wenn sie ihm nicht gehört, und das fasse ich mich an meine eigene Nase, ist Buße angesagt und Umkehr. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, die scheint in ihrer Macht. Hat jemand von euch jemals versucht, auch nur eine Sekunde direkt in die Sonne zu kommen? Wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht ernsthaft. Denn dann werdet ihr wahrscheinlich mit starken Augenproblemen hier. Ich kann mich erinnern, als vor 3 Jahren oder so diese große Sonnenfinsternis war, dass wir auf Krampf noch versucht haben, diese Sonnenschutzbrillen zu kriegen. Und wir haben sie bekommen, zumindest eine, die wir haben rumgehen lassen dann. Wir standen mit unseren Kindern und Friedemann und noch Walter damals, Walter Josi, vorm Gemeindehaus und haben die Brille kreisen lassen, weil man die Sonne auch bei einer Sonnenfinsternis nicht direkt anschauen darf. Und das ist das, was von Jesus ausgeht. Starkes Licht, Helligkeit, Wärme, eigentlich noch nicht mal zum Aushalten. Und nun stellt euch vor, Jesus strahlt durch euch hindurch. Und zwar so, dass es einen Effekt hat auf die Leute um euch herum. Es wird sicherlich nicht so sein, weil alles durch unseren menschlichen Filter geht, dass wir so strahlen, dass die Leute umkippen. Das ist ja auch gar nicht erwünscht. Aber ihr kennt die Geschichte von Mose, als er aus der Gegenwart Gottes kam. Er musste sein Haupt verhüllen. Aufgrund des Glanzes, den die Leute nicht aushalten konnten. Und das verschwand wieder. Aber weil der Heilige Geist in uns lebt, ist das auch etwas, was uns eigentlich rechtmäßig gehört, dass Jesus auch in unserem Angesicht, in unserem Blick zu sehen ist, dass wir Jesus ausstrahlen. Es gibt Leute, da kann ich sagen, bei denen kommt Jesus durch jedes Knopfloch. Aber nicht, weil sie so besonders toll sind. Das sind Menschen wie du und ich, sondern weil sie die richtige Priorität gesetzt haben. Jesus an allererster Stelle. Und um jetzt mal zu gucken, wie viel sind wir heute? 8, mit mir 9. 8 Leute. 8 Leute, bei denen Jesus durch jedes Knopfloch kommt. Bei denen Jesus aus den Augen schauen kann, in die Herzen. Durch die Jesus reden kann, mit einer Stimme, die alles, was dagegen spricht, gegen das Evangelium, übertönen kann. Dieser Jesus, stellt euch vor, welchen Effekt das haben kann, denn Jesus ist mit 11 Jüngern in Jerusalem gestartet. Was haben diese 11 Jünger bewirkt? 40 Jahre später, 50 Jahre später gab es im ganzen Mittelmeerbereich Gemeinden, gegründet von Paulus, aber auch anderen. Hunderttausende haben Jesus angenommen. Gestartet ist es mit 11 Jüngern. Und es hat das Römische Reich in seinen Grundfesten erschüttert, bis am Ende das Christentum über das Römische Reich gesiegt hat. Der große Feind, der die Christen verfolgt hat, ist gefallen. Nicht, weil die selber so toll waren, sondern weil sie an den Jesus geglaubt haben, den uns die Offenbarung hier zeigt. Einen machtvollen Jesus, mit dem man nicht spaßen muss. Einen starken Jesus, der nicht ist wie der, der mit Jesus Latschen lieb durch die Kinderbibel läuft, sondern ein Jesus, dessen Macht so unbeschreiblich ist, dass man ihn kaum angucken kann, dass man wie tot umfällt in seiner Gegenwart. Und der trotzdem in all dieser Macht total zugewandt ist. Denn ihr seht, Johannes fiel um vor seinem Angesicht. Wie tot. Das muss ihn richtig geplättet haben. Ich kann mir nur annähernd, noch nicht mal annähernd, die Gefühle vorstellen, die in Johannes vorgegangen sein müssen. Und dann kommt Jesus zu ihm in dieser Erscheinungsform, wie er jetzt wirklich ist, wie er jetzt im Himmel präsent ist und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und er legte seine rechte Hand auf ihn und sprach, fürchte dich nicht. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit, habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist der Jesus, an den wir glauben. Der unendlich machtvoll ist, der stärker ist als alles, was wir uns auch nur im Leben vorstellen können, der so unglaublich hell und strahlend ist, dass wir es überhaupt gar nicht aushalten könnten, wenn er jetzt hier persönlich erscheinen würde, dann würden wir alle wie tot auf dem Boden liegen. Und er würde kommen und sagt, fürchtet euch nicht. Das ist dieser Jesus. Klar, stark, mächtig, über alle Maßen hinaus, zugewandt, liebevoll und klar. Und er sagt, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, habe die Schlüssel des Todes und der Hölle, was so viel heißt wie, ja, er hat den Tod besiegt und er möchte so viele, wie es nur irgend geht, davor retten, die Ewigkeit ohne ihn zu verbringen. Und wenn ihr euch fürchtet bei dem Gedanken, und dazu sollen wir paar People beitragen, dann müsst ihr euch immer klar machen, nicht ich bin derjenige, der das tut und nicht aus meiner Kraft. Wer lebt in mir? Der Kinderbibel Jesus Latschen Jesus? Oder der Jesus, wie er in Offenbarung 1 beschrieben ist? In seiner Macht, Augen wie Feuerflammen, ein zweischneidiges Schwert, das aus seinem Mund kommt, der die ganze Welt in seiner Hand hält. Das ist der Jesus, unser Jesus, der Herr dieser Gemeinde ist. Und nicht eine abgeschwächte Jesus-Light-Version. Jesus ist Herr über alles. Jesus ist Herr über die ganze Welt, Herr über Lauenburg und Herr über diese Gemeinde und Herr über jeden einzelnen von uns, die wir hier sind. Und das Einzige, was wir zu tun haben, und wirklich das Einzige, ist, hier bin ich Herr, ich meine es ernst, ich stelle mich dir zur Verfügung und dann auch bereit zu sein, zu gehen, egal ob es etwas ist, wo wir denken, yeah, endlich, oder ach du Schande. Weil wenn Jesus uns das zutraut, dann können wir das, weil er, das kann ich nicht oft genug sagen, er, dieser Herr, dieser, den ich euch eben vor Augen gemalt habe, dieser unglaublich machtvolle Jesus aus Offenbarung 1, dieser Jesus lebt in dir. Nicht in einer abgeschwächten Light-Version, sondern mit seiner ganzen Fülle, die raus will. Mit seiner ganzen Macht, die durch will. Und ich möchte hier nicht fantasieren oder irgendwas schönreden oder hochreden. Aber eigentlich ist es genau das, was passieren kann und soll, wenn wir mit jemand reden und er sagt, Mensch, ich hab da so Schmerzen, dass ich sagen kann, okay, ich bete für dich. In Jesu Namen sage ich zu dieser Krankheit, dass sie gehen muss. Wir dürfen erwarten, zunehmend erwarten, dass Jesus das auch tut. Zunehmend in dem Maß, wo wir es üben und wo wir Gemeinschaft mit ihm haben. Je mehr wir Zeit mit ihm verbringen, desto mehr werden wir wie er, wie dieser Jesus aus Offenbarung 1. Der aus uns herausstrahlen will. Amen.